Ja, herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch heute. Heute ist nämlich ein weiteres Interview mit der lieben Jenny Nordlohne. Und wir sitzen hier ganz entspannt auf meinem Sofa. Und ich musste sie ein wenig überzeugen, dass sie heute hier ist. Also
Minimal.
minimal, genau. Aber ich bin richtig froh, dass du da bist.
Danke. Ja, ich freue mich auch.
Und ja, dann würde ich einfach mal starten und mit der Frage, also unser Podcast heißt ja zwischen Kopf und Kreide, wo du dich da so verorten würdest.
Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ein definitiver Kopfmensch. Ich schwanke allerdings auch so ein bisschen, wenn ich jetzt über das Thema nachdenke, auch stark zum Herzen, weil ich doch irgendwie das Gefühl habe, alles, was mit Arbeit zu tun hat, funktioniert bei mir auf jeden Fall übers Herz und auch über die Gefühlsebene, weil es einfach etwas ist, was ich liebend gerne mache. Ja, also vielleicht irgendwas zwischen Kopf und Herz.
Sehr gut. Ja, woher kennen wir uns? Wir kennen uns von einer Freundin, ne? Da ist auch noch gar nicht so lange her. Wir haben jetzt irgendwie so einjähriges sozusagen, ein bisschen länger. Und sind da ins Gespräch gekommen, weil du zwar beruflich nicht das Gleiche machst wie ich, aber wir uns über die Beratungsfortbildung, die du gemacht hast und die ich ja auch gemacht habe,
Stimmt,
war
das
wieder
war ein
ins
Match.
Gespräch. Ja, genau, da
Ja.
sind wir ins Gespräch gekommen und genau. Du hast mir ein bisschen erzählt und ich habe dir ein bisschen erzählt und ja, vielleicht kannst du jetzt auch noch mal ein bisschen erzählen. Was machst du beruflich? Wie bist du da hingekommen zu dem, was du jetzt heute machst?
Also beruflich bin ich erstmal vordergründig Sozialarbeiterin, das jetzt seit 2012. Da habe ich mein Studium abgeschlossen zur sozialen Arbeit und bin dann direkt eigentlich mit Krise eingestiegen. Also ich habe damals mein Anerkennungsjahr im Bereich Inobhutnahme gemacht, wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Ich habe einfach ein Anerkennungsjahr gebraucht und habe gedacht, ich versuche mich mal im Bereich der Jugendhilfe, weil es mich eigentlich im Studium immer schon ein bisschen interessiert hat, zumindest irgendwie mit Kindeswohlgefährdung zu tun zu haben und wusste da relativ wenig drüber und habe gedacht, ich versuche es einfach mal. Und in einem geschützten Rahmen dann einfach sich auszuprobieren, das war definitiv etwas, was ich mir gut vorstellen konnte. Und dann bin ich in einer Obhutnahme angefangen und habe das tatsächlich so sehr lieben gelernt, dass ich gar nicht mehr weg wollte. Musste dann allerdings noch mal einen Umweg nehmen und habe mich beruflich dann noch mal umorientiert, weil das Anerkennungsjahr war vorbei. Ich wollte gerne bleiben, habe aber gedacht, okay, dann gucke ich einfach noch mal, was die Jugendhilfelandschaft noch so hergibt und bin dann in den Hilfen zur Erziehung gelandet, im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfen und war in einer Mädchenwohngruppe für traumatisierte Mädchen tätig und habe dann aber gemerkt, so nach einem halben Jahr, irgendwie fehlt mir die Krise und irgendwie die Herausforderung. Nicht, dass das nicht herausfordernd ist, aber für mich war das damals irgendwie so ein, ich war noch nicht fertig mit Krise und ich war irgendwie noch gar nicht, ja, ich wollte irgendwie was Schnelllebiges. Ich wollte irgendwie an der richtigen Basis, so für mich war das damals einfach so das Ende der Fahnenstange der Jugendhilfe, da wollte ich ran. Ich wollte mich wirklich um die Menschen kümmern, die irgendwie so vor dem Nichts stehen. Und dann habe ich gedacht, ich will dahin zurück. Und es war ein glücklicher Zufall, ich durfte zurückkommen. Da war eine Stelle frei und dann bin ich da tatsächlich irgendwie, ja, 10 Jahre kleben geblieben. Wie das dann irgendwie passieren kann, weiß ich nicht. Aber es waren 10 krasse Jahre, inklusive die Herausforderung mit der Flüchtlings, ich will es gar nicht Krise nennen, aber mit der Zuwanderung. Wir haben ganz, ganz viele junge Menschen aus anderen Ländern aufgenommen. Wir hatten, ja, auch das Wort ist ja irgendwie so ein bisschen verrufen, Systemsprenger, systemherausfordernde Jugendliche bei uns aufgenommen, die teilweise 12, 13 waren, die echt vor dem Nichts standen und heftig ausagiert haben. Also alles irgendwie so erlebt, Drogen, Prostitution, alles im Alter zwischen 12 und 17. Und irgendwie man konnte immer was lernen und irgendwie war es immer einfach schön, diesen jungen Menschen zur Seite zu stehen und irgendwie, ja, jeden Tag irgendwie was Neues zu erleben und denen was Neues mitzugeben. Ja, und dann bin ich irgendwie auf die systemische Beratung auf, ja, bin ich eigentlich aufmerksam geworden durch eine Freundin und habe da eine Fortbildung gemacht erstmal im Bereich und habe gemerkt, okay, das könnte mir vielleicht nochmal beruflich helfen, auch in Sachen Haltung. Und habe dann 2020, glaube ich sogar, während Corona die systemische Beraterausbildung gemacht und habe dann gemerkt, okay, jetzt ändert sich aber auch ein bisschen was an Haltung, jetzt ändert sich ein bisschen was an der Einstellung auch nochmal den jungen Menschen gegenüber und irgendwie hat mich das dann auch nochmal inspiriert, vielleicht beruflich nochmal mich umzuorientieren, weil ich dachte, ich kann mit meiner Haltung vielleicht nochmal noch was anderes machen. Ich wusste noch nicht genau was, aber dachte ich, nach 10 Jahren kann man sich ja nochmal umorientieren. Und da bin ich wieder bei dem Thema Herz, aber die Krise, die sollte es irgendwie schon noch bleiben. Und deswegen war es relativ schwierig für mich, was zu finden, wo ich auch nochmal irgendwie mein Herz, wo das einfach irgendwie so ein Herzthema wird. Und dann bin ich, habe den Träger gewechselt und bin jetzt im Bereich Case Management in Obhutnahme tätig, tatsächlich wieder in Obhutnahme und unterstütze die Jugendämter im Kreisgebiet. Ist ein anderes Kreisgebiet, als ich wohne, dabei die jungen Menschen in den Obhutnahmesystem zu vermitteln langfristig und auch zwischen den ganzen NetzwerkpartnerInnen zu vermitteln, um da eine gute Kooperation herzustellen. Und jetzt das so meine Aufgabe, die ich täglich, der ich täglich nachgehe und vermittle jetzt quasi in Folgemaßnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung. Ja, und tatsächlich ist jetzt allerdings auch geplant, den Beruf nochmal zu verändern oder die Stelle nochmal zu wechseln. Ich werde jetzt nochmal zum Jugendamt gehen, da nochmal auf einer anderen Ebene für junge Menschen und deren Familien tätig sein und bin gespannt, wie das so wird. Ja.
Spannend, auf jeden Fall. Und vor allem spannend finde ich, weil es ist jetzt häufig mal dieses Wort auch Krise gefallen. Und jetzt so von meinem ersten Impuls wäre, ich muss jetzt nicht unbedingt in die Krise sozusagen. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Was ist dir daran, was ist fasziniert dich daran so, dass es dir das wichtig ist, dass du daran arbeitest oder dass sich das herausfordert dann?
Also ich glaube, dass es schon etwas ist, ja, wie formuliere ich das? Ich glaube, es ist so ein Gefühl, was ich dazu habe, wenn ich auf die Arbeit komme und nicht weiß, was passiert. Also dieses 9-to-5-Ding ist, glaube ich, nicht so meins. Davon mal ganz abgesehen, ist einfach auch Dinge, die ein bisschen herausfordernder sind, schon auch etwas, was mich antreibt und Dinge auch mal anders anzugehen und auch irgendwie jungen Menschen anders zu begegnen, weil ich nämlich finde, das sind junge Menschen, die jeder bringt was anderes mit, das sind Individuen, die man einfach oder die ich gerne eigenständig individuell betrachten würde. Und da kann ich nicht immer mit der gleichen Herangehensweise oder dem gleichen Tagesablauf, den kann ich so nicht begegnen. Und ich habe einfach die Idee, das sind junge Menschen, die haben viele Probleme. Und das war einfach jeden Tag wieder spannend oder ist einfach jeden Tag wieder spannend, denen nochmal anders zu begegnen, sehr wertschätzend zu begegnen und zu gucken, was brauchen die eigentlich. Also ich glaube, das ist das Herausfordernde, was mir auch Spaß macht, einfach nicht irgendwie Schema X zu verfolgen, sondern wirklich zu gucken, was braucht der junge Mensch, der gerade vor mir sitzt, gerade am dringendsten. Es ist ja nicht immer das, was ein Jugendamt möchte oder was die Eltern möchten oder so, sondern wirklich, was braucht der junge Mensch oder die Schule auch, in eurem Fall ja auch, sondern was braucht der junge Mensch gerade. Und
kannst du sagen, also gibt es da irgendwie so eine Pauschalaussage, was die meisten von diesen jungen Menschen brauchen?
Ja, also da fällt mir so ein Satz ein, Störer machen keine Probleme, sondern sie haben welche. Und das ist so ein Satz, der hat mich stark geprägt in meiner Ausbildung, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, das ist es. Ne? Die auf sich aufmerksam machen durch destruktives Verhalten oder durch Schulabsentismus, Drogen, was weiß ich. Ne? Die haben einfach große Probleme und die meisten, und das ist einfach nur mal bewiesen, ne? Das kommt halt aus dem Elternhaus, ne? Da ist irgendwas schiefgelaufen, wo man nochmal natürlich gucken muss, was ist es eigentlich, was lief da nicht gut oder was läuft da nicht gut, aber wollen wir nicht eigentlich alle irgendwie auch einfach nur Liebe, ne? Und ich glaube, das ist oft der Key, wo es den jungen Menschen drum geht, ne? Also dass viele einfach auf der Suche nach Liebe und Zuneigung und Zuwendung sind, Aufmerksamkeit. Und ganz ehrlich, wenn wir uns da mal reinversetzen, was würden wir tun, würden wir das nicht haben, ne? Also das finde ich super nachvollziehbar, dass da viele einfach so reagieren, wie sie reagieren. Ja.
Ja, und auch diese Suche nach Liebe oder einfach nach Verstehen auch, ne? Ich möchte verstanden werden, irgendwie so.
Ja, absolut, ne? Also da habe ich so viele Impulse im Kopf, die mir da einfallen, wenn ich an meine Zeit in den Obhutnahmen oder auch jetzt in meinem jetzigen Job, wenn ich daran denke, dass wenn ich denen einfach mal 2 Stunden zugehört habe und ich sag mal so, die Methode des stillen Bergsees nutze, das ist einfach, du sitzt da und nickst und sagst einfach nichts. Und wenn der junge Mensch nichts sagt, er wird irgendwann was sagen. Und das kann man sehr lange aussitzen. Und das, was er dann sagt, dann da ist dann der Kern. Und da merkst du auch, okay, das ist den jungen Menschen wichtig. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Methode, weil du hast das Gefühl, oder dein Gegenüber hat das Gefühl, dem wird zugehört. Ne? Und einfach zu sitzen, zu warten und zu nicken und Zeit zu haben, Verständnis zu haben, ja, das führt oft dazu, dass das den Kern hervorbringt, ne?
Cooler Name auch für so ein, ist das eine Intervention, ja, ne? Irgendwie schon, ja.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Was ist so eine richtig krisenhafte Situation gewesen, die du mal erlebt hast, wo du gedacht hast, boah, krass.
Ja, eine Situation, die ich, wo ich auf jeden Fall sagen kann, das wünsche ich mir so nicht wieder. Das war zu meiner Anfangszeit in der Obhutnahmestelle. Ich war relativ unerfahren. Ich war, glaube ich, 3 Monate da. Wir hatten einen systemherausfordernden jungen Menschen, der morgens irgendwie das Haus verlassen musste, weil er nur einen Schlafplatz hatte. Das war eine Intervention, die kam vom Jugendamt aus. Und dementsprechend haben wir da auch agiert. Und ganz normales Szenario, er sollte das Haus verlassen und hat sich gerade die Schuhe angezogen, saß vor mir auf der Treppe und ist auf einmal aufgesprungen und hat mich an die Wand gedrückt und mich gewürgt. Und jeder, der schon mal irgendwie sowas erlebt hat, der wird wissen, der Körper reagiert auf jeden Fall auf körperliche Übergriffe. Und da gibt es dann natürlich Dinge, die dein Körper macht. Ne? Entweder man wehrt sich, man stellt sich tot oder man hat irgendwelche Mechanismen irgendwie erlernt und weiß, wie man darauf reagieren sollte. Ich, 21 und ein Keks, wusste natürlich nicht, wie ich reagieren sollte und habe mich, tatsächlich hat mein Körper sich totgestellt. Also ich habe nichts mehr gemacht. Und der hat sich auch relativ schnell von mir abgelassen. So, ich glaube, das war eine reine Provokation seinerseits, um so ein, ja, es war halt die Machtwippe, ne? Also er wollte mir signalisieren, mit mir nicht, ne? Vielleicht, also offensichtlich habe ich Macht ausgeübt, indem ich da vor ihm stand. Ne? Es muss ihm signalisiert haben, ich bin eine Gefahr. Das habe ich danach auch alles aufarbeiten lassen mit einem Trainer. Und darüber bin ich auch, also ich weiß mittlerweile, was ich sende, wenn ich mich im Kontext mit jungen Menschen bewege, wie ich agieren muss, damit die nicht das Gefühl haben, ich bin hier jetzt der mächtige oder die mächtige Betreuerin oder die mächtige Sozialarbeiterin, sondern ich begegne denen auf Augenhöhe und lehne jede Form von Macht ab und auch von einem Machtgefälle. Selbst wenn die mir das anbieten, gehe ich kommunikativ in die Situation so rein, dass ich das ablehne. Und da habe ich sehr viel draus gelernt auf jeden Fall. Das war schon eine krasse Situation. Die anderen Situationen sind ein bisschen alltäglicher. Also jetzt sage ich mal Auseinandersetzung in der Küche, enger Raum, man kennt es, ist ein bisschen wie mit so einem Klassenzimmer vergleichbar. Ne? Viele Menschen, lautes Geschrei, es ist total unruhig, viele viele Menschen reden durcheinander und dann fängt einer an, den anderen zu provozieren. Und dann weiß man ja, okay, viele Zuschauer, es geht gleich ins Eingemachte, da muss nur einer den anderen anfassen, dann hat er schon irgendwie signalisiert, so, ich bin kampfbereit, ne? Und dann weiß man ja, ne, dann kann das auch nach vorne gehen. Also das geht relativ fix und solche Situationen hatte ich sehr, 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 sehr oft. Und da muss man natürlich wirklich gut geschult sein, darauf zu reagieren. Und ich glaube, im Klassenzimmer ist das alles noch mal ein bisschen aufregender mit, ich weiß nicht, 25, 26 SchülerInnen?
Ja, meistens eher ein bisschen mehr.
Ja, okay, dann
also 30 bis plus X.
Ja, okay, also wir hatten maximal 10.
Ja, ja.
Und der Raum war vielleicht ein bisschen kleiner. Und trotzdem ist es ein ähnliches Szenario, weil du hast Publikum. Du hast natürlich einen, der irgendwie Macht ausüben will, der andere geht vielleicht drauf ein oder nicht. Und dann hast du natürlich noch die ganzen Unbeteiligten, die trotzdem eine Rolle spielen. Und das war immer so brandgefährlich, ne, weil man immer versuchen musste, die ja da die Dynamik rauszunehmen. Und das ist wirklich schwierig. Also ja, aber klar, alltägliche Situation. Viele, viele Themen auf einem Fleck und dann kam eins zum anderen, ne? Ja, solche Dinge haben
Und
wir.
Was würdest du sagen, welche drei Skills oder Dinge würdest du sagen, das ist immer das, wenn du jetzt nochmal in so eine krisenhafte Situation kommst, das rufst du dann ab oder das wäre wichtig, wie man dann damit umgeht?
Ja, es ist immer so ein bisschen kontextabhängig.
Ja, klar.
Aber ich würde denken, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre, das Publikum zu verringern.
Okay, ja.
Weil ein Konflikt macht nur so lange Spaß, solange da auch immer noch Leute sind, die sich dafür interessieren. Meinst du jetzt auch in meiner Rolle? Also ich sag mal, ich wäre jetzt diejenige, die das beobachten würde, oder also, weil es kann ja auch sein, ja, meinst du? Du meinst.
Ja, aber was wäre denn die Alternative? Also ich komme ja jetzt aus der Rolle sozusagen der Lehrerin, ne?
Ja.
So, für mich wäre jetzt interessant, auch nochmal zu hören, wenn, also bei mir jetzt kommt es zum Glück nicht so häufig auch so zu extremen Situationen, aber es sind natürlich immer wieder kleine Situationen. Und für mich wäre es einfach interessant, nochmal von dir auch so zu hören, so mir einfach einen Tipp abzuholen, sozusagen. So, was würdest du mir raten, wenn ich jetzt da irgendwie einen fetten Konflikt im Klassenraum habe? Wie könnte ich damit so umgehen, dass eben kein Machtgefälle da ist, dass eben nicht ich das irgendwie anstachel oder, ne, also was, ja.
Ja, das sind natürlich irgendwie so fiktive Situationen. Also ich könnte mir vorstellen, erstmal, also aus deiner Rolle heraus dann eine Entschlossenheit, ne, diesen Konflikt auch auflösen zu wollen, das aber mit einer klaren Haltung einhergeht, ne? Also, dass du dich einmal verbal so äußerst, dass das nicht in Ordnung ist, dass es eine Regel gibt, ne, die hier missachtet wird, dass du einfach auf die Regeln gehst, nicht irgendwie dein Fehlverhalten, sondern es gibt hier eine Regel, die wird nicht eingehalten, ne, ich bitte dich darum, so, also dass du denen auf Augenhöhe begegnest. Dann macht es Sinn, beharrlich dran zu bleiben, immer wieder die Schallplatte zu nutzen, sozusagen, ich nenne es gern Schallplatte, dass du das einfach wiederholst, ne? Hey, komm, ne, weißt, wir haben hier diese Regel, mach das bitte nicht, ne? Und wenn du dich dann nicht auf diese Machtebene, und das würdest du damit nicht tun, nicht einlässt, dann hätte der junge Mensch, wird relativ schnell merken, okay, da begegnet mir jemand auf Augenhöhe, der meint das wirklich ernst, ne? Okay, es sind Regeln, ja, diese Person jetzt auch gerade deutlich benannt, dann wirst du merken, und ich hatte das schon mal in einer Fortbildung, da war ich nämlich genau dieser junge Mensch auf einem Stuhl, wo genau das passiert ist. Ich habe mich nicht an die Regeln gehalten. Und dann kam jemand und hat genauso mit mir gesprochen. Es hat einen Unterschied gemacht. Im Gegensatz zu, ey, hör auf jetzt, ne, das hast du nicht zu tun. Da habe ich mich eher geweigert. Und als jemand wirklich mir auf Augenhöhe begegnet ist, auf diese Regel eingegangen ist und gesagt, ey, komm, ne, du weißt, das sind die Regeln, da war ich relativ schnell unter Druck und habe gemerkt, das funktionierte, weil ich ernst genommen wurde. Ne? Und ich will nicht sagen, dass das irgendwie die optimale Lösung ist für alles, aber ich kann mir vorstellen, wirklich diese Beharrlichkeit und auf Augenhöhe und dieses Machtgefälle ablehnen könnte hilfreich sein. Und gleichzeitig muss man wirklich auch das Publikum im Hintergrund im Kopf haben, weil das kann natürlich noch mal einiges ändern, ne?
Also da möglicherweise auch einfach so ein Konfliktgespräch, wenn es dann ein Gespräch ist, das aus dem Klassenraum zu verlagern nach draußen
Wenn
und so,
das
ne?
möglich ist,
Ja.
klar, ne? Ich weiß ja nicht, wie ich stelle mir sehr rebellische junge Menschen vor. Ich
Ja. Ja,
mit so regelkonform jungen Menschen im Rahmen
wenig zu
von
tun.
ja, also was heißt wenig zu tun, aber ich habe ja oft einfach auch junge Menschen, für die ist ein Regelwerk oder sich an Regeln halten erstmal nicht oberste Priorität. So. Und vielleicht unterscheidet das nochmal irgendwie den Kontext, aber ja, Statuswippe auf jeden Fall ablehnen, ja. Und wie gesagt, ich glaube, mit deiner Haltung, die ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile, ich glaube, mit deiner Haltung, wirst du da schon die richtigen Worte finden.
Ja, also ich ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass es, ich mache das ja auch dann irgendwie so intuitiv auch, beziehungsweise ich habe da ja auch so Dinge irgendwie gelernt auch. Aber ich glaube, in solchen Momenten spule ich da jetzt nicht irgendwas ab, was ich gelernt habe, sondern das ist dann so ein,
Ja,
das kommt dann so von innen heraus einfach
glaube ich.
irgendwie. Und trotzdem, einfach weil ich auf einer Schule bin, die wirklich, wo wir, glaube ich, sehr, sehr viel Glück mit unseren SchülerInnen haben, mir ist es halt noch nicht passiert, dass sich da irgendwie SchülerInnen da irgendwie sind, gewalttätig geworden sind. Natürlich sehr krasse Konflikte, natürlich auch, dass da angeschrien wird und so. Aber so krass ist mir das nur an einer anderen Schule schon mal passiert. Und da war ich halt wirklich so, also in dem Moment wirklich überfordert. Ich ist auch schon Jahre her. Das heißt, da war ich auch noch ja viel, viel jünger. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt drauf reagieren würde. Aber da war ich halt wirklich so, okay, was passiert hier gerade? Was muss ich eigentlich machen? Und habe dann irgendwie einfach so beherzt zugegriffen tatsächlich. Aber wenn da halt so ein 2-Meter-Mann vor mir steht, dann greife ich ja nicht beherzt zu, sondern.
Ja, und das ist ja genau, da sagst du ja schon was, ne? Da
Ja.
greife ich ja nicht beherzt zu. Ja, weil du dann natürlich befürchtest, dass dir auch was passieren
Ja,
könnte.
genau.
Und das ist ein spannender Aspekt, weil das ist so, wenn du jemanden anfasst, hast du automatisch demjenigen die Legitimation zu geben, du hast jetzt die Grenze überschritten, er
Ja,
darf auch
Grenzüberschreitung.
deine
Ja.
Grenze überschreiten. Und das versuche ich, oder das habe ich auch stets versucht, das zu vermeiden. Ich habe nie jemanden angefasst, weil ich genau weiß, dass es eine Einladung ist. Und das kann provozieren, ne? Und in so einem Konflikt, ey, ist das kann völlig nach hinten losgehen, kann natürlich auch dazu führen, dass derjenige sich total gesehen fühlt, ne? Das ist halt, glaube ich, immer so eine Sache der Dynamik auch, und auch Körpersprache spielt da ja eine große Rolle, ne? Du siehst ja auch hier ein junger Mensch, der so seine Fäuste ballt und schon so eine angespannte Körperhaltung hat, dem siehst du einfach an, da ist jedes Zeichen auf Rot, ne? Und wenn du den jetzt anfasst, dann knallt das
Ja.
durch, ne? Und da bekommt man dann irgendwann auch ein Gefühl für, wenn man mit so viel Gewalt und Dynamik zu tun hat, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt müssen wir uns aber wirklich alle ein bisschen zurücknehmen, jetzt müssen wir uns distanzieren, zurückhalten, keiner fasst den an, keiner spricht den an, weil sonst knallt das hier. Und da finde ich, allein auf die Körpersprache und auf das, was derjenige dann irgendwie tut oder sagt, zu achten, ist, glaube ich, auch schon Gold wert, ne? Ja.
Aber es gibt jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, wie bei der Erste Hilfe, da gibt es so einen Ablauf, wo ich sagen kann, das machst du zuerst, dann rufst du und so weiter. Also, ne, sondern man muss da schon auch
Ja.
irgendwie einfach situationsmäßig schauen und.
Also ich persönlich sehe nur meine Meinung. Ich
Ja.
kann sagen, jede Situation ist anders. Und es macht schon Sinn, sich vielleicht mit neuer Autorität, und das würde ich besonders im schulischen Kontext empfehlen, auseinanderzusetzen. Und wirklich auch vielleicht, wenn LehrerInnen auch da offen für sind, ne, sich dahingehend schulen zu lassen, das würde ich, glaube ich, schon sinnvoll finden. Allein diesen Input zu bekommen und eine Idee zu bekommen, ich bin nicht handlungsunfähig, sollte mal sowas passieren, könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber ich persönlich in meinem Handlungsbereich da war das jede Situation anders, jede Gruppendynamik war anders, und es war wirklich situativ reagieren. Das war nicht immer gut, aber das war, es hat jeder überlebt, es ist irgendwie am Ende immer gut gegangen. Und ja, ich glaube, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Das ist auch so ein bisschen das, was ich gelernt habe über die Jahre. Es kommt eh anders, als man denkt. Und man hat am besten Plan A bis Z im Petto. Weil wenn Plan A nicht funktioniert, B, C, D, E abrufen wäre schon mal hilfreich. Und tatsächlich konnte ich dann irgendwann nach 10 Jahren auch einfach seelenruhig schlafen, auch in einer Inaufnahmestelle, weil ich dachte, ja gut, wenn um 2 Uhr nachts jetzt eine Neuaufnahme kommt und die ist irgendwie höchst aggressiv, weil ist zu Hause rausgeflogen oder was weiß ich, dann, ja, dann ist das so. So,
Ja,
irgendwie
man
so eine
gewöhnt sich an,
Gelassenheit,
ja.
ja.
Und ich würde jetzt auch noch mal sagen, aber das erzählen wir ja jetzt auch in dem Podcast schon irgendwie tausendmal, so dass wenn du Kinder oder Jugendliche oder auch, ne, ja, schon etwas länger kennst, dann hast du ja möglicherweise auch eine Beziehung aufgebaut, sodass du dann ungefähr weißt, wie dieses oder wo eine Herausforderung mit dem Kind ist oder wie es wo wie reagiert und dann, ja,
Absolut, ja.
ne, weißt du ja auch so ein bisschen, wie du mit dem oder derjenigen dann irgendwie umgehen kannst, musst, wie auch immer.
Ja, den Aspekt habe ich gar nicht so berücksichtigt, aber die Beziehung ist natürlich alles, ne? Also
Ja.
über Beziehung kriegst du ja jeden. So, also ist jetzt mal eine krasse These, die ich in den Raum stelle, aber ohne Beziehung klappt es ja einfach gar nicht. So, und in eurem Kontext seid ihr ja oft auch sehr wichtige Bezugspersonen auch für die jungen Menschen. Das merke ich immer wieder, wenn ich junge Menschen höre, die sehr positiv von ihrer Schule sprechen, die sagen, oh, Lehrer X oder Lehrerin
Gibt
Y,
es die noch?
die gibt es, ja, tatsächlich. Ihr macht einen guten Job.
Andy, sag's mal jemand.
Ja, aber ich glaube auch einfach, weil die verbringen da so viel Zeit auch, ne? Und wenn da auch
Ja.
wirklich zugewandte Lehrkräfte sind, das merken die sich. Und ich glaube, dass das deswegen umso wichtiger ist, da auch nochmal hinzugucken. Also, das ist nicht einfach nur, ah, ich gehe da jetzt hin und sitze da ab und komme wieder, sondern ich finde, da findet sehr viel statt, auch zwischenmenschlich, und das wird aus meinem Gefühl her immer wichtiger.
Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch vor allem auch nochmal eine andere Situation ist, wenn Kinder und Jugendliche schon so oft enttäuscht oder verletzt wurden in Beziehungen, weil das, ne, so,
Ja.
dass ihr dann auch viel mehr, viel geduldiger sein müsst, viel mehr daran arbeiten müsst, dass dann so ein Kind euch vertraut oder eine Beziehung aufgebaut wird, ne? Das, ja, stelle ich mir nochmal anders,
Ja,
herausfordernd
absolut.
vorher. Ja.
Ja, also die Erfahrung, die gemacht haben, also warum soll da jetzt irgend so ein x-beliebiger Mensch, der da in einer Inaufnahmestelle arbeitet, auf einmal irgendwie mir was Gutes wollen? Also, ne, das ist
Ja.
wirklich viel Arbeit, ne? Und da ist so eine Lehrkraft ja einfach auch oft viel näher, ne? Und wir hatten auch häufig die Situation, dass Lehrkräfte sich auch, dass die auch die jungen Menschen zur Inaufnahmestelle gebracht haben. Also da kann man auch mal sehen, wie da auch manche Beziehungen auch einfach sind, ne? Ja.
Jetzt habe ich hier noch ein anderes fettes Thema stehen, Kindeswohlgefährdung. Was ja ein Riesenthema ist.
Ja.
Kannst du erstmal so ein bisschen was dazu sagen, so vielleicht?
Ja.
Ja.
Kann ich.
So Eckpunkte.
Also erstmal ist Kindeswohlgefährdung ja im Gesetz verankert.
Ja,
Also
genau.
das ist findet sich im BGB wieder unter 1666. Viele haben es schon mal gehört oder aufgeschnappt. Beschreibt ja eigentlich die Beeinträchtigung, jetzt muss ich einmal kurz ablesen, nicht, dass ich was Falsches sage, körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung, das Wohl des Kindes, was unmittelbar bedroht oder in Gefahr ist und wo es die Personensorgeberechtigten nicht zwangsläufig direkt abstellen oder herstellen können. Das, so steht es im Gesetz.
Ja.
Ja. Kindeswohlgefährdung findet in meinem Alltag eigentlich täglich statt, weil ich arbeite nur mit jungen Menschen von 0 bis 17 in den Inaufnahmesystemen zusammen. Das heißt, es sind alles junge Menschen, wo das Kindeswohl zwangsläufig gefährdet war und auch ist, sonst würden sie sich da nicht aufhalten. Und wo das erstmal nicht abgewendet werden konnte, wo die Personensorgeberechtigten jetzt nicht so gehandelt haben, dass das irgendwie zu einer Rückführung geführt hat. Also, so kann man es eigentlich sagen. Und ja, Kindeswohlgefährdung.
Also, was ich jetzt noch total interessant finde, weil ich habe damit sehr wenig zu tun, zum Glück,
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau. Aber was, also wenn ich das jetzt zum Beispiel irgendwie mitbekomme, so wäre die erste Frage, okay, was sind erstmal so Anhaltspunkte? Also was sind so die wesentlichen Anhaltspunkte? Ich als Lehrkraft, was könnten da die erst so ja so ja Symptome ist nicht das richtige Wort, aber Anhaltspunkte sein, wo ich sagen kann, oh, ist das vielleicht so, muss ich mich da irgendwie anwenden? Also was?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, so als Lehrkraft könnte es ja schon auffallen, wenn der junge Mensch häufiger nicht da ist.
Das, ja, das fällt auf jeden Fall auf.
Also Schulabsentismus, starker Schulabsentismus fällt ja auf jeden Fall schon mal auf. Dann kriegt man ja auch, glaube ich, mit, wie ist der junge Mensch? Ist der sehr zurückgezogen, isoliert, vielleicht wenig mit anderen im Kontakt? Also es sind alles nur so Dinge, auf die könnte man achten. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es eine
Nee,
Kindeswohlgefährdung
klar.
gibt, aber es sind erstmal so Dinge, ist irgendetwas anders als sonst, ne? Gibt es irgendwo blaue Flecke, die vielleicht nicht irgendwie durchs Fußballspielen oder durchs Klettern oder irgendeine sonstige Sportart entstanden sein könnte? Also es gibt ja Körperstellen, da gibt es auch gute Bücher zu, wo klar ist, das können sich Kinder, explizit auch kleine Kinder, nicht selber zugeführt haben. Da könnte man drauf achten. Dann ja, dreckige Kleidung, hat der junge Mensch vielleicht nie was zu essen mit und so. Also es sind ja alles so Dinge, die ein bisschen in Richtung Grundversorgung gehen und körperliche Unversehrtheit, solche Dinge. Wo ich schon denken würde, auch als Lehrkraft würde man aufmerksam werden.
Ja,
Ja.
das denke ich auch.
So, und ich glaube, also wenn es erstmal so Dinge sind, die auffallen, aber jetzt noch nicht so großartig bedenklich sind. Also es gibt ja schon auch Unterschiede, wenn jemand ein blaues Auge im Gesicht hat. Das sind ja schon so Dinge, da würde ich jetzt nicht vielleicht bei den Eltern anrufen und sagen, sagen Sie mal, haben Sie da jetzt eigentlich, ne, Ihr Kind hat ein blaues Auge, erklären Sie doch mal. Da würde ich mir vielleicht noch eine Beratung holen, das ist eine sogenannte 8B-Beratung. Die kann
Was heißt
man,
8B-Beratung?
also das ist quasi. Du kannst eine Gefährdungseinschätzung machen lassen bei einem freien Träger zur Kindeswohlgefährdungseinschätzung quasi, die dich dann nochmal beraten würden, ist es jetzt eine Gefährdung oder nicht? Ne? So, also wenn du dir nicht sicher bist, ob das
Ja.
eine Meldung wert ist.
Ja.
Ne? Bei einem blauen Auge könnte ich mir schon vorstellen, ist der Anruf beim Jugendamt schon lieber einmal zu viel als zu wenig.
Ja, ja,
Ne? Aber ich
ja.
sage mal, es gibt ja auch so Graubereiche. Da will ich mich jetzt gar nicht so festlegen, nicht, dass es jetzt irgendwie verwirrt, aber da gibt es einfach so Graubereich, da kann man sich schon mal beraten lassen, auch als Lehrerin oder auch als Erzieherin oder sonst wer. Ne? Da kann man eine 8B-Beratung durchführen lassen und dann weiß man, okay, da ist eine Kindeswohlgefährdung durchaus wahrscheinlich. Aber ich denke auch immer, lieber einmal zu viel beim Jugendamt anrufen. Fällt dir das jetzt auf? Krasse. Gewichtige Anhaltspunkte, dann machst du einen Anruf beim Jugendamt, schilderst deine Beobachtung und ja, die müssen, und das ist auch im Gesetz verankert, die müssen dem dann nachkommen, die müssen das prüfen, auch mehreren Fachkräften gemeinsam. Ne? Da gibt es einen schönen Ampelbogen, ne? Da gucken die dann auch wirklich sehr, sehr viele Aspekte. Ne? Und ich habe hier so einen schönen Ampelbogen mitgebracht. Ich mache das nämlich selber noch im Rahmen meiner Tätigkeit. Da werden sehr viele Dinge abgefragt. Ne? Also das wird gemeinsam mit, ja, hier ist es mit drei Fachkräften gemeinsam besprochen. Ne? Siehst du auch hier Wohnsituation, Lebenswelt der Familie, ne? Wird alles in einer Art Ampelbogen angekreuzt. Ne? Also grün, gelb und rot.
Also die gehen dann, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich rufe dann da an und dann gehen die in die Familie mit oder machen die das mit mir im Gespräch oder gucken die sich die Familie an? Also habe ich da, ja.
Also du würdest eine Meldung machen beim Jugendamt
Ja.
und die nehmen erstmal das auf, was du sagst,
Ja.
ne? Und je nachdem, wie kriselig das ist, ne, von deinen Schilderungen, fahren sie direkt raus, ne, und überprüfen
Okay,
es direkt. Oder sie machen einen Termin mit der Familie,
ja,
weil
okay.
der oberste Aspekt ist einfach auch Beziehungsgestaltung, ne? Das Jugendamt hat ja ein Interesse daran, mit ihren Familien zusammenzuarbeiten und eine Verbesserung herbeizuführen. Ne? Also
Ja,
da geht es ja gar
ja
nicht
klar.
um das böse Jugendamt,
Ja,
sondern es
klar.
ist wirklich so da gibt es ein Interesse, ne, mit den Familien gemeinsam zu schauen, wo gibt es vielleicht auch Unterstützungsbedarfe. Und ne, je nachdem, wann dieser Termin stattfindet, wird dann eine Gefährdungseinschätzung dieser Situation vorgenommen und dann wird auch sämtliches quasi berücksichtigt, ne? Einmal die
Ja,
Lebenswelt.
okay, und also genau, dann gehen die, fahren die dann mit 3 Leuten hin, so,
Zu
nehmen dieses
zweit.
zu zweit und nehmen dann diesen Bogen mit. Oder gucken sich das an und machen das dann im
Genau,
Büro, ist klar.
ja.
Ist schon klar, nein, natürlich stehen die da nicht in so einem Klemmbrett und ja, okay. Und dann, was hast du ja gesagt? Also Wohnsituation.
Genau, dann gibt es so unterschiedliche Kategorien. Einmal Lebenswelt der Familie, Grundversorgung des Kindes, ne? Also da gibt es dann so Unterpunkte, Ernährung, Kleidung, Körperpflege, so, ne? Und das wird dann alles angekreuzt, also grün, gelb, rot, ne? Und dahinter schreibt man dann immer die Begründung für die Einschätzung, ne? Also das geht dann auch weiter in Richtung Entwicklungsstand und Merkmale des Kindes, ne? Und das macht man für jedes einzelne Kind, was in der Familie lebt, ne? Nicht nur das Kind, was betroffen ist, sondern für alle. Genau, und dann führt das so weiter aus. Merkmale der Eltern, Verhalten der Eltern im Rahmen der Erziehung, ne? Weil man dann natürlich am Ende gut einschätzen muss, ist es eine Kindeswohlgefährdung
Ja,
oder nicht. Also es
klar.
muss schon, es ist schon ein aufwendiger Akt eigentlich, was ja auch sehr gut ist, weil es soll nicht einfach irgendjemand entscheiden dürfen, so, das ist jetzt eine
Ja.
Kindeswohlgefährdung, da werden wir jetzt tätig und da nehmen wir jetzt das Kind raus. So, sondern es ist schon eine wirklich engmaschige Überprüfung und auch Einschätzung, wo man danach auch sagen kann, das ist wirklich durch mehrere Fachkräfte eingeschätzt worden und da entsteht dann auch wirklich eine gute Begründung der Gesamteinschätzung und das ist wirklich, ja, ich würde sagen, es hat Hand und Fuß, ne? Und da hat man auch die Idee, okay, das ist jetzt dabei rumgekommen, in den und den Bereichen ist es vielleicht auch rot. Und dann überlegt man gemeinsam, ne, im Rahmen der Fachkräfte, was könnten jetzt die nächsten Interventionen sein, ne? Also braucht es vielleicht eine Beratungsstelle, ne? Es sind so, es gibt ja mehrere Optionen, so Prävention quasi, ne? Beratungsstelle wäre so das niedrigschwelligste. Dann braucht es vielleicht aber auch schon Hilfen zur Erziehung, ne? Also vielleicht so eine sozialpädagogische Familienhilfe oder eine Erziehungsbeistandschaft für den jungen Menschen, ne? Oder soziale Gruppenarbeit, Tagesgruppe, solche Dinge kann man alles dann im Rahmen von Hilfen zur Erziehung einstellen. Oder braucht es wirklich eine ganz andere Präventionsmaßnahme in Form von Kindeswohlgefährdung kann jetzt gerade nicht abgewendet werden, indem man vielleicht mal die Wohnung aufräumt, ein drittes Bett kauft oder so, sondern das ist schon, okay, das geht jetzt gerade nicht. Die Eltern sind gerade vielleicht nicht in der Lage oder die Personensorgeberechtigten sind gerade nicht in der Lage, das abzuwenden. Oder sie wollen es vielleicht nicht, also können und wollen es, ne, es sind ja auch immer zwei verschiedene Dinge, dann kann es halt nur eine Herausnahme geben, zumindest für eine Zeit, ne, Bereitschaftspflege für die ganz kleinen Kinder in Obhutnahme oder Jugendlichen in Obhutnahme, ja.
Und dann, also wie muss ich mir das vorstellen? Dann wird das beschlossen, dass dieses Kind in Obhut genommen wird und dann fährt man da zu der Familie, spricht wahrscheinlich vorher auch, klar, spricht man drüber und so.
Auf jeden Fall, ja.
Aber stehen dann da 2, 3 Fachkräfte da und nehmen dieses Kind mit oder ist das eine Person und was passiert danach? Also, ne, wie ist dann so der weitere Weg?
Also, ich sag mal so, solche Dinge werden in unterschiedlichen Kontexten auch besprochen, ne? Also, diese Gefährdungseinschätzung, die Eltern haben immer ein Recht, darüber auch informiert zu werden, ne? Also, wie ist jetzt das Ergebnis dieser Einschätzung? Ne, das und das sind Dinge, die müssen sie abwenden. Ne, und dann ist ja auch klar, sie können es gerade vielleicht nicht abwenden. Und dann ist klar, die Entscheidung folgt, es muss herausgenommen werden. Das kann in einem Gespräch im Jugendamt stattfinden. Das kann aber auch in einem Hausbesuch stattfinden. Ne, das ist unterschiedlich, also je nach Kontext. Aber klar ist, die Eltern haben ja das Personensorgerecht, ne, und somit auch ein Recht zu entscheiden, wo ihre Kinder sind, weil die haben natürlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht und das will man denen ja nicht einfach so entziehen. Bei einer Herausnahme ist es so, da wird natürlich auch das Gericht informiert, ne, weil man greift in die elterliche Sorge ein, das ist alles schwierig, ne, das muss natürlich informiert werden und gleichzeitig ist klar, bei Kindeswohlgefährdung darf das Jugendamt dann diese Aufgabe übernehmen. Und ja, da sind dann zwei Fachkräfte, ne, die nehmen dann, ja, ich muss nochmal zurück, es sind zwei Fachkräfte, im besten Fall ist es das Jugendamt, es kann aber auch sein, dass in Absprache mit freien Trägern, ne, zum Beispiel jetzt ist dann eine sozialpädagogische Familienhilfe drin, die kann das Kind auch zur Inobhutnahme bringen oder eine Lehrerin oder,
Ja,
also es
okay.
ist eigentlich immer in Absprache mit den mit den Menschen aus dem sozialen Umfeld auch.
Ja, und was für das Kind dann in dem Moment
genau.
halt einfach,
ja.
genau.
Ja, und bei kleinen Kindern, klar, muss man natürlich, da geht man andere Wege, ne?
Ja.
Da muss man irgendwie gut gucken. Und dann ja, kommt es in ein Obhutnahmesystem. Bedeutet bei 0 bis, ja, ich würde sagen, also in unserem, bei unserem Träger jetzt bis 6 Jahre in eine Bereitschaftspflegefamilie. Da gibt es immer Familien, die Tag und Nacht bereitstehen und Kinder aufnehmen können. Dann gibt es noch das Kinderschutzhaus. Da können auch Kinder ab 6 bis 11, manchmal auch früher, aufgenommen werden. Und das ist wie so eine Art Wohngruppe aufgebaut, nur halt hochdynamisch, weil immer wieder Kinder ein- und ausziehen. Und die anderen Kinder kommen dann in die Jugendschutzstelle. Genau.
Und was passiert, wenn, also wenn es jetzt mehrere Kinder sind, wird dann für jedes einzelne Kind auch so ein Fragebogen ausgefüllt? Immer manche, bei einem Kind ist es vielleicht, weil es älter ist oder so, ein bisschen anders. Was passiert mit den Geschwisterkindern dann?
Ja, das ist ein guter Aspekt, den du da ansprichst. Also manchmal ist es ja so, es betrifft vielleicht nur das ältere Kind, weil, weiß was ich, Drogenkonsum oder hohes Autonomiebedürfnis, hoher Autonomiekonflikt. Es betrifft vielleicht nicht unbedingt das dreijährige Kind. Ne? Es wird für jedes Kind so ein Bogen ausgefüllt und dann natürlich eine Entscheidung getroffen. Und so kann es auch sein, dass nur ein Kind herausgenommen wird. Ja, und die anderen Kinder dann in der Familie bleiben.
Okay.
Sollte es natürlich irgendwie was Schwerwiegendes geben, also ich sag mal so, da baut jemand Cannabis an oder so und das ist alles auf Höhe der Kinder irgendwie, die Pflanzen stehen auf dem Boden, es liegen überall Zigarettenstummel rum und eigentlich ist klar, hier gibt es im Kühlschrank nichts zu essen.
Ja.
Ist keine lustige Geschichte, aber es ist gar so eine Geschichte, die mir einfällt. Es war jetzt bei einer Familie, es gab keine Möbel mehr. So,
krass.
Gar nicht mehr im Haushalt. Und dann ist auch klar, okay, wir hier sind keine Möbel, somit ist hier keine Kühlmöglichkeit. Hier kann kein Essen gekühlt werden, hier kann auch nichts zubereitet werden. Natürlich müssen die Kinder hier rausgeholt werden. Das ist jetzt gerade so schnell nicht abzuwenden. Ne? Und ja, in solchen Fällen werden dann alle Kinder in Obhut genommen und dann in unterschiedliche Obhutnahmesysteme verteilt. Das ist oft auch heftig. Also unabhängig davon, dass in Obhutnahme sowieso heftig ist, ist das schon ein Brett. So.
Und stelle ich mir das dann so vor, dass diese Kinder dann in eine Unterkunft, in eine in Obhut
Namestelle,
Obhutnahmestelle gebracht werden und dann da klar ist, dass die dann da längerfristig auch bleiben oder ist das dann so ein Ortshopping oder so ein du kommst jetzt erstmal hierhin, weil das ist jetzt akut kannst du da sein, aber in nächste Woche musst du zur nächsten Obhutnahmestelle und in 3 Wochen musst du schon wieder woanders hin. Also ich stelle mir das dann so vor, wenn man weiß, dass das längerfristig ist, dann macht es ja schon Sinn, auch diesem Kind so schnell wie möglich eine langfristige Lösung zu bieten. Ne?
Ja, unbedingt. Also in Obhutnahme ist sehr einschneidend. Das zeigen auch Studien, ne, dass das dass es hochbelastend ist, ne, und dass es so kurz gehalten werden sollte wie nur möglich. Dementsprechend ist es auch nur eine Übergangslösung. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Bei so kleinen 0 bis 6, würde ich sagen, kann das schon länger dauern. Also das, das ist auch oft mit Gutachten verbunden, also Erziehungsfähigkeitsgutachten, da machst du dir kein Bild. Das kann bis zu 2 Jahren gehen. Ne? Das heißt Bereitschaftspflege, aber die Kinder werden da teilweise, die erleben da die wichtigste Zeit ihres Lebens.
Ja, ja, klar.
Ne? Und machen da Bindungserfahrungen. Es ist schon krass, auch einen krassen Job, den die machen. Ne? Das kann schon länger dauern und bei so bei 6- bis 17-Jährigen, ja, da findet natürlich eine Klärung statt dieser Situation.
Mhm.
Also eine Obhutnahme ist jetzt erstmal auch ein Klärungsprozess, wo geguckt wird, okay, es war jetzt notwendig, die jungen Menschen herauszuholen, aber wie bereit sind die Personen Sorgeberechtigten, jetzt an diesen Themen zu arbeiten? Können sie mitarbeiten? Können sie sich vorstellen, diese Veränderung herbeizuführen? Wollen sie das überhaupt? Ist das irgendwie zu klären? Was braucht es eigentlich, damit das irgendwie zu Hause funktionieren kann? Und das sollte eigentlich in den ersten Tagen auch passieren. Wichtig ist auch, dass die Eltern zustimmen zur Inobhutnahme, weil wenn das nicht so ist, dann haben wir ein anderes Thema, dann muss das auch noch übers Gericht laufen und dann muss innerhalb von 24 Stunden das Gericht da auch die Zustimmung geben, dass die Inobhutnahme trotz der fehlenden Einstimmung der Eltern oder der Person Sorgeberechtigten aufrechterhalten wird. Mhm. So, also da hat man dann natürlich wieder einen anderen Konflikt. Ne? Also es ist einfach wichtig, dass die Eltern mit im Boot sind und Veränderungen herbeiführen wollen. Und ist es nicht möglich, und das ist leider, leider auch häufig das Ergebnis gewesen, Gründe sind vielseitig, ne? Dann kann es halt nur noch eine Fremdunterbringung geben. Manchmal gegen den Willen des Kindes, weil das Kind möchte gern zurück, jeder möchte zu seiner Familie. Manchmal waren die Kinder froh, auch, ne, endlich nicht mehr zu Hause sein zu müssen. Und dann ist das, dann können die mitentscheiden auch. Und, ne, also die haben im besten Fall zwei Auswahlmöglichkeiten für Wohngruppen, können dann irgendwie gucken, besichtigen und so. Also die Option haben die dann. Und leben so lange in diesem, wie du es schon gesagt hast, in dieser Inobhutnahmestelle. Bei der Bereitschaftspflege ist es wirklich eine Familie, wo die Kinder aufgenommen werden. Und die leben dann da im familiären Kontext und im Kinderschutzhaus oder auch in der Jugendschutzstelle ist das wirklich ein stationäres Setting. Das ist ja in beiden Fällen jetzt ein Wohnhaus mit bis zu, ja, die Jugendschutzstelle bis zu 10 Plätzen, Kinderschutzhaus bis zu 8 Plätzen. Ja, ganz funktional, ne? Jeder hat sein eigenes Zimmer, wenig Reize, also weiße Wände, weil, ne, es muss ja irgendwie auch reizarm gehalten werden, weil nicht jeder kann das alles aushalten, ne? Und ganz bewusst auch gewählt so, weil oft auch Dinge zu Bruch gehen oder auch geschmiert werden oder so. Und trotzdem machen diese Menschen, die da arbeiten, einen so, so krassen Job, weil sie wirklich Tag und Nacht diese jungen Menschen in Krisen begleiten, ne? Und tun da alles so, was in ihrer Macht steht, damit es denen da irgendwie trotzdem gut geht. Ne?
Wie viele Personen sind dann, also 10 Plätze sind da und wie viele Fachkräfte sind dann oder müssen dann immer gleichzeitig vor Ort sein? Gibt es da eine Anzahl, die sein muss oder?
Also das ist von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, unterschiedlich.
Ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht, in Niedersachsen ist es so, in NRW ist es so, also gar nicht unbedingt so vorgegeben, sondern das wird ausgehandelt quasi mit den Kommunen, quasi der Personalschlüssel und dann ist es für den freien Träger, der das ausübt.
Ja,
okay. In Ordnung oder eben nicht, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, tagsüber zu zweit sein ist notwendig, weil es sind junge Menschen in Krisen und da kann keiner warten, ne? Das ist völlig nachvollziehbar.
Und wenn ich jetzt irgendwie beim Jugendamt angerufen habe und da irgendwas gemeldet habe, werde ich danach auch nochmal involviert in irgendwas? Oder ist das dann so, ich habe das gemeldet und dann ist es nicht mehr mein Bier?
Also du wirst eigentlich darüber informiert am Telefon, dass du diese Dinge, die du gesagt hast, dass deine Daten erhoben werden, ne? Also das ist schon wichtig, dass das nicht unbedingt zwangsläufig anonym stattfindet.
Ja.
Du kannst dich natürlich anonym melden.
Ja.
Allerdings sollte es jetzt irgendwie zu einem
Gerichtstermin
kommen oder so, dann wird das offen gemacht. Also es ist wäre schon gut, wenn man auch irgendwie sicher ist, dass man das auch gerne melden möchte.
Ja.
Ne? Aber nein, erstmal wäre so deine Aufgabe erledigt sozusagen.
Ja.
Also es ist ja toll, dass sich dann irgendwie die Bevölkerung oder auch Menschen, die sich dazu berufen fühlen, sich einfach melden.
Ja.
Also wir brauchen auch genau solche Menschen, die da aufmerksam sind, weil die meisten Meldungen ja einfach auch von Fachkräften, also aus dem Schulkontext, aus dem Kindergartenkontext eingehen, ne? Oder auch von Nachbarn. Also das ist schon wichtig, dass da einfach auch der Anruf stattfindet. Und da ist man um jeden Anruf dankbar.
Ja. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne noch zu einem anderen Thema kommen, aber ich frage mich, ob es noch irgendwas zu dem Thema Kindeswohlgefährdung gibt, was ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, was du vielleicht noch loswerden willst, was noch wichtig wäre oder so.
Nö, wüsste ich jetzt gerade nicht.
Ja,
Ich
okay.
glaube, das ist rund. Also für mich
Ja,
zumindest,
ja
ich
für
bin
mich
ja im
auch,
Thema
ja.
drin, aber
Ja, es ist also
hochkomplex,
ja genau,
ja.
hochkomplex und ja, genau. Es ist gut, dass es euch gibt.
Gleichfalls.
Ja. Denn ich wollte jetzt nämlich nochmal über die systemische Beratungsausbildung ganz gerne mit dir sprechen. Und zwar erstmal, wie, also ja, du bist darauf aufmerksam geworden und hast dich dann dazu entschieden. Warum genau systemisch?
Ja, ich lande schon wieder in der Obhutnahme tatsächlich jetzt.
Mhm.
Also es gab mehrere Momente in meiner Zeit in der Obhutnahme, wo ich dachte, ich steck irgendwie in der Sackgasse. Ich weiß nicht mehr weiter. Man ist in so einer Art Ohnmacht, ne? Wenn du da das Gefühl hast, du hast da so junge Menschen, wo du nicht weißt, wie du denen begegnen sollst und denkst irgendwie, ey, die sind schon hoffnungslos, die brauchen jetzt nicht auch noch hier Fachkräfte, die auch genauso irgendwie, also ich war so ein Symptom von den Kindern, hatte ich das Gefühl. Ich
Okay.
habe das gefühlt, was die gefühlt haben. Und das war grausam. Ich wollte denen doch anders begegnen. Und da habe ich gedacht, okay, wie kann ich denen begegnen? Und ich bin davon ausgegangen, dass dieser junge Mensch ja nicht so auf die Welt gekommen ist. Und irgendwie hatte ich die Idee, okay, wie. Ich brauche offensichtlich etwas an die Hand, was den jungen Menschen in seinem sozialen System betrachtet. Also im Kontext dessen, in dem er unterwegs ist. Und ja, dann bietet sich das Systemische natürlich an, ne? Also, und ich habe dann gedacht, okay, ich guck mal, ne? Vielleicht ändert das was an meiner Haltung. Ich hatte erstmal so keine Erwartung, weil, wie das dann so ist, ne? Du siehst was und denkst, es könnte was sein, aber. So eine Haltung ist ja etwas, was man verinnerlichen muss. Und Input ist das eine, aber das andere ist, wie kannst du es in der Praxis dann auch anwenden? Und ja, ich habe dann erst eine kurze Fortbildung gemacht dazu. Das hat mich angefixt und dann habe ich die Weiterbildung begonnen. Und da war relativ schnell, nach den ersten drei Seminaren, war ich infiziert und dachte, ich muss das alles aufsaugen, ich muss das weitergeben an die jungen Menschen, die wissen, dass die großartig sind. So, ja.
Und was ist so und so die wesentlichsten Dinge, die du mitgenommen hast aus dieser Ausbildung?
Also erstmal, das Oberthema ist wirklich Wertschätzung, auf Augenhöhe begegnen. Also, dass es sich immer lohnt, den Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Egal wie der junge Mensch gerade unterwegs ist, ne? Guck da ressourcenorientiert, guck auch lösungsorientiert, ne? Also, und such nach dem guten Grund. Warum ist der junge Mensch gerade so? Ne? Also, was bewegt ihn? Was steckt dahinter? Was ist das Bedürfnis dahinter auch? Ne? Und irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich verstehe diese jungen Menschen dann ganz anders, ne? Weil ich dann nicht mehr so defizitorientiert unterwegs war, sondern wirklich mich dafür interessiert habe, okay, warum agiert der gerade aus? Warum ist der gerade so? Warum schiebt er uns alle weg? Ne? Und es war wirklich super hilfreich. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, ich habe so viele Möglichkeiten, ne? Auch wieder ganz anders auf die jungen Menschen zuzugehen und gar nicht zu denken, boah, ey, jetzt ist das, wie sollen wir das alles wieder schaffen, sondern, hey, spannend, okay. Neugierig daran zu gehen auch, ne? Diese Neugierde zu haben, zu denken, okay, du bist ein Individuum, du bist seit 15, 16 Jahren auf dieser Welt und hast schon so viel erlebt und was treibt dich eigentlich an? So. Und, das fand ich irgendwie auch, das ist mir auch begegnet in meiner Arbeit. Der Satz, Widerstand ist eine Form der Mitarbeit. Weil wir natürlich oft mit Widerstand zu tun hatten. Und ich dachte so, ja, ey, wenn das mein Mantra sein könnte, so, das wird alles verändern. Ne? Weil wie oft hatte man mit Widerständen zu tun? Ne? Gar kein Bock war dann so das Thema. Ne? Was willst du mir sagen? So, naja, okay, du arbeitest gerade mit auf deine Art. Ne? Irgendwie, ja. Und da wieder dieser Satz, ne, Störer haben Probleme und machen keine, ne? So, das sind alles so kleine Dinge, die man sich so merkt und die was verändern. Und ich habe auch das Gefühl, der Kontakt oder der Kontakt, ja, die Beziehung ist es ja eigentlich irgendwann auch, ne? Die hat sich verändert. Und ich hatte viele Situationen auch in den letzten 2 Jahren, ne? In der Obhutnahmestelle, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin ganz anders unterwegs, ich kriege einen Zugang auch zu denen, die oft keinen Zugang zu jemandem aufbauen wollen, so einfach, weil man anders rangeht, ne? Man ist nicht mehr enttäuscht oder man nicht mehr, also man ist nicht enttäuscht, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern okay, es gibt einen guten Grund gerade, warum das gerade nicht klappt. Ne? Und es kann ich jedem nur empfehlen. Ne? Und auch noch so ein Satz, wo ich echt merke, da ist auch hängen geblieben, ich suche wirklich nach dem Gold bei den jungen Menschen. Dinge, die funktionieren, die noch nicht kaputt sind. Ne? Was ist das Gold? Also wo ist der Kern, wo wir ran wollen? Weil das daran setzen wir an und nicht irgendwie, naja, dies nicht gemacht und Sozialstunden geklaut und sondern ey, vielleicht ist da ja im Herzen irgendwie, ist da ja ganz viel Empathie oder ganz viel Kreativität oder was ist es eigentlich, was diesen jungen Menschen ausmacht? Und ich glaube, die merken das, wenn man wirklich Interesse hat. Ja, das hat viel verändert und ich glaube, dass ich brauche wieder auf jeden Fall ich muss das nochmal anders einsetzen, weil ich doch, jetzt wenn ich darüber so spreche, merke ich, dass es irgendwie, dass ich dann auch so für brenne. Wo wir wieder beim Herzthema sind, ne?
Ja, es ist so.
Ja.
Ach schön, eigentlich ist es ein runder Abschluss, aber eine Frage würde ich trotzdem noch stellen wollen. Aber das hast du jetzt auch schon so ein bisschen beantwortet, auch glaube ich, aber was war so dein schönster beruflicher Moment, den du bisher so erlebt hast?
Ja, da gab es einige. Ich habe eine Sequenz in meinem Kopf, vielleicht ist die noch, weil die noch nicht so alt ist. Ich hatte meinen letzten Tag in der Abnahmestelle nach 10 Jahren. Und ich habe einen jungen Menschen betreut über ein halbes Jahr. Und der war echt, der hat uns gut gezeigt, so ich kann auch ohne euch. Ne? Also auf euch habe ich schon mal gar keinen Bock. Völlig verständlich, ne? Der wurde in seinem Leben sehr oft enttäuscht. Und ich habe mit dem eine gute Humorebene gefunden über das halbe Jahr hinweg. Also wirklich, und dann hat er irgendwann die letzten Abende und ich hatte ihm auch gesagt, ich habe gekündigt und so, ne, und irgendwie merkte ich, dass irgendwie, das hat sich verändert so zwischen uns, ne, weil der einfach dann auch mal wieder gekommen ist und so und dann kam er irgendwann und sagt so, boah, weißt du, ey, gehst mir echt richtig auf die Nerven, ne, so, und dann ich so, danke, ne, fürs Feedback, super, nehme ich erstmal. Und er so, ja, du, scheiße, ey, du wirst mir auch echt fehlen, ne, das fand ich cool, so. Und dann kam der irgendwie mit so einer riesen Merci, ne, der hat sein Taschengeld gespart, irgendwie, eine Woche lang, um mir diese monströse Merci zu schenken, einfach um sich zu bedanken, also es ist ja gar nicht so, wir nehmen keine Geschenke an, also darum ging es gar nicht, das haben wir mit dem Team geteilt, war auch alles gut, aber er wollte sich bedanken, auf seine Art, ne, und hat irgendwie, mir das Gefühl gegeben, es hat sich irgendwie gelohnt, weil der hat uns irgendwie 5 Monate lang weggestoßen, ne? Gar keinen Bock gehabt irgendwie. Und ich habe das akzeptiert, aber immer wieder diese Schallplatte und ich so, ich habe Interesse und neu und er so, nerv nicht, ne? Und irgendwie war das ein schöner Moment. Er hat sich dafür einfach bedankt, so dass wir dran geblieben sind. So, und irgendwie war das ein schöner Moment, den ich gerne mitgenommen habe. Und das andere war Situation, die ist noch relativ frisch. Ein junger Mensch, den ich, der auch echt ganz, ganz viel durchgemacht hat, den habe ich vermittelt in Begleitung des Jugendamtes und habe den eine Auslandsmaßnahme. Ich habe es ihm vor, oder er hat mir den Impuls gegeben, ich habe es mit ihm eingestiehlt und ich habe den zum Flughafen gebracht und irgendwie war das so, okay, jetzt startet mein neues Leben und der ruft mich jetzt auch immer noch an und irgendwie, den haben alle aufgegeben vorher, ne? Und irgendwie habe ich gesagt, ey, du, zu mir kannst du immer kommen, ne? Hier ist meine Adresse, ich bin für dich zuständig, suche für dich eine Maßnahme und du kannst das nutzen, musst du aber auch nicht. Und irgendwie jetzt, dass der noch anruft und sagst, ihm geht's gut und so, das sind irgendwie so Momente, wo ich denke, das lohnt sich. Es lohnt sich einfach, dran zu bleiben. Ja.
Richtig Gänsehaut. Richtig schön. Oh Gott.
Ja.
Oh, schön. Oh. Okay, zusammenreißen. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ja, Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich habe mich richtig gefreut. Also ich wollte das ja schon länger, aber du hast dich einmal so ein bisschen gestreut.
Also ich kann auch nicht sagen, dass mir das am Anfang leicht gefallen ist. Also ich war doch ein bisschen aufgeregt, aber es hat sich
Man hat es
gelegt.
nicht gemerkt
Okay.
und ich fand es absolut super, dass du jetzt da warst.
Ja, danke
Ich danke dir. Ich
dir.
habe sehr viel gelernt. Gänsehautmomente waren auch dabei. Viele tolle Sätze. Was hast du? Du hast so, glaube ich, 3 oder 4 tolle Sätze hast du gesagt. Gold, irgendwas mit Gold.
Genau, die Suche nach Gold, ne?
Genau, die Suche nach Gold. Auch der auch mit dem Widerstand arbeitet mit.
Genau, Widerstand ist eine Form der Mitarbeit. Störer haben Probleme und machen keine. Aber was auch schön ist, vielleicht noch zum
Ja,
Abschied,
bitte.
aber ist ein Schritt zurück. Ne? Okay. Und es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinung darüber.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut.
Tschüssi!
Ciao.